أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So, Brüder, wir sind bei Teil 2 der Thematik Bay'a im Ders Tasawuf. Bevor wir anfangen, können wir vielleicht gemeinsam mit den Brüdern, die auch bei Teil 1 dabei waren, vielleicht einmal darauf eingehen, über was wir gesprochen haben bei Teil 1. Was war Bay'a? Über was haben wir gesprochen? Was ist hängen geblieben? Müssen wir einiges wiederholen? Wer kann etwas wiedergeben? Was war die Bay'a? Wir hatten über einen Mythos gesprochen, was wir dann widerlegt haben, oder beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht haben, dass es doch nicht so ist, wie manche Menschen oder manche Muslime denken. Vielleicht gehen wir darauf ein. Möchte einer? Hamza?
Aber wir hatten darüber geredet, über die Bay'a, yani Biat auf Türkisch. Dieses Mythos ist, dass man diese Biat, dieses Versprechen an die Person macht. Dass manche Muslime denken, man verspricht einer Person, yani. Aber die Biat, wie wir gelernt haben, hat auch Al-Islam gemacht und sehr, sehr oft und sogar mehrmals am Tag mit der gleichen Person. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, dass das ein Versprechen ist, dass man eine bestimmte Sache nicht macht. Und wenn man jetzt auf Tariqat drauf eingeht, ist das ein Versprechen, dass man sich an den Scheich bindet, aber man fängt halt mit Ya Rabbi an. Das heißt, man bereut seine Sünden vor Allah und man verspricht sich selber diesem Scheich.
Ein Schüler zu werden.
Ein Schüler zu werden. Genau. Und es gibt halt bestimmte Formen, wie Al-Islam das gemacht hat, aber ich glaube, wir gehen heute drauf ein.
Ja,
können wir. Genau, dass er das immer bei den Männern mit Hand halten, nur durchs Reden, bei den Frauen mit seiner Hand, dass er in einen Wasserkrug seine Hand reingesteckt hat und sehr dass gut. die Frauen danach die Hand da reingesteckt haben. Es gibt halt verschiedene Varianten.
Hamza liest dieses Buch auch, deswegen hat er so einige Infos.
Nee, aber es gibt so.
Mashallah. Mohammed Rashid Abi, möchtest du was ergänzen?
Aber ja, wir haben auch gesprochen über die Notwendigkeit eines Scheichs, eines Meisters und über die Beweise haben wir gesprochen, Abi. Und da gab es dann auch unzählige Beweise, unzählige Argumente, die wir nachschlagen konnten, die wir sehen konnten. Und genau wie ein Lehrling einen Meister braucht, um den Status Meister zu erreichen, weil das ja auch diese Treppe ist, ist das Ziel am Ende immer lautaler. Und das haben wir nie aus dem Blick verloren. Und unsere Daseinsberechtigung, unser Grund, warum wir da sind, das wurde wiederholt nochmal an der Stelle, um auch wirklich diese Treppen, diese Stufen sauber laufen zu können, brauchen wir jemanden, der uns an der Hand hält. Und deswegen halten wir die Hand eines Meisters, den wir als Mittel zum Zweck, also Amaj Del Araj, als Mittel zum Zweck zu Allah Ta'ala nutzen sollen.
Richtig, sehr gut. Du hast jetzt eine Gedankentür bei mir geöffnet, weil ich in Bezug auf diese Thematik, letzte Woche war das, glaube ich, etwas gehört habe, was mich heute zu Hause auch nochmal darüber nachdenken ließ. Nämlich war es die Thematik, dass es einen Bruder gibt, der Tasawuf so in dem Sinne akzeptiert gibt, weil Tasawuf ist ja der Islam. Das ist ja nichts, es ist ja nicht etwas Neues, sondern das ist ja der Islam. Es ist ja ein von den drei Fundamenten, ein Fundament des Islams, der Ihsan, Tasawuf. Wurde gesagt, ja, Tasawuf schön und gut, aber ich möchte mich doch nicht an einen Scheich binden. Ja, ich möchte doch nicht so einen Schüler von einem Allah-Dost Evliya sein, weil die Brücke zum Schirk machen sehr dünn ist. Ja. Wenn ihr diese Aussage hört und natürlich in Bezug auf Tasawuf oder in Bezug auf die Person X als Scheich nicht kennt oder nicht wisst, dann könnte man sagen, ja, diese Aussage ist schon richtig, ich bleibe lieber auf der sicheren Seite und gehe doch nicht in diese Kategorie oder in diese Schiene Tasawuf. Stimmt das, diese Aussage, Brüder? Ihr seid ja auch schon länger Sufis, Schüler von einem Scheich. Habt ihr solche Probleme, liebe Brüder? Ich frage ja bewusst, weil ich auch aktiver Schüler von einem Scheich bin, ob man diese Struggle oder diese Problematik hat, es ist so dünne Schiene zwischen Schirk machen und nicht. Da würde ich gerne vielleicht auch von euch was hören. Mohammed Rashid Abi, einmal kannst du anfangen gerne, aber auch alle anderen. Ja, ich weiß ja, wer hier Schüler ist.
Aber jetzt gibt es natürlich viele unter uns, die einen Vergleich ziehen können zwischen, wie war die Zeit, bevor ich an dieser Tür was gelernt habe und zu dem, was ich danach gelernt habe. Das kann man reflektieren, da hat jeder für sich seine Argumente, ganz klare Kiste. Wenn wir das mal in den Alltag projizieren, ich nehme jetzt ein banales Beispiel, und zwar, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und sage, ich möchte meinen Körper trainieren, indem ich fit werde. Und ich trainiere falsch, weil ich nicht das Wissen darüber habe, was ich zu trainieren habe und wie. Jetzt mache ich, okay, viele Übungen, das ist okay, jetzt baut sich mein Körper irgendwo auf, aber ungleichmäßig.
Richtig.
Aber Training ist ja nicht nur, ich gehe an Maschinen und hebe irgendwelche Hanteln, sondern da gehört die Ernährung dazu, da gehört die Ausdauer dazu. Da sind so viele Facetten, und Tasawuf, wie du gerade gesagt hast, ist ja eine Facette von dreien. Das heißt, wenn ich mich jetzt nur auf das eine stürze oder auf zwei, habe ich ein Ungleichgewicht im Körper. Mhm. Ne, auch mit den Hanteln und mit den Trainingseinheiten. Also muss es doch jemanden geben, der ein Wissen hat, was auf mich abgezielt ist, um mich dann da gerade zu justieren. Darum geht's. Und da müssen alle Alarmglocken aufläuten und sagen, nee, das funktioniert nicht, weil ohne Sheikh, also ohne jemanden, der dich führt, seine Aufgabe, Funktion ist ja, Wegweiser zu sein, als jemand, der diesen Weg ja selbst gegangen ist und von seinen Erfahrungen berichtet.
Richtig.
Und wir dürfen davon profitieren.
Du bist beispielsweise Hanifite, Mohammed Rashid Abi, du folgst in der Rechtsschule, und das ist so mit einer der ersten Fundamente des Islams, ne? Also Islam gleich die Wissenschaft Fiqh. Ja, und dann sind da die vier Rechtsschulen entstanden, wie auch Salman Abi letztens darauf eingegangen ist. Abu Hanife folgst du schon, richtig? Genau. Du bist Hanifite, Abu Hanife folgst du schon. Und jemand hat da kein Struggle, ja, Schirk zu machen. Ne? Ich bin Hanifite. In der Glaubensschule bist du Maturide. Da hast du auch kein Problem, einen Meister zu haben. Wenn es zur Thematik, ja, wenn es zur Thematik Tasawuf kommt, da einen Lehrer zu haben, stopp. Ja? Da möchte ich mich nicht erziehen lassen. Ja? Warum haben die Leute da ein Struggle? Warum gibt es immer da diese Spielerei, Schirk machen? Ja? Hamza?
Ja, aber wenn man im Alltag ist, ja, ne, wenn man zum Arzt geht und dann sagt, ja, der Arzt ist voll gut, da kann man ja genau in die gleiche Schiene fallen.
Sehr gutes Beispiel.
Da kann man ja genau in die gleiche Schiene fallen. Weißt du, dass die Schifa von dem Arzt kommt oder von dem? Von Allah, ja.
Richtig.
Das kannst du ja auf alles projizieren, ja. Das hat ja nicht nur mit dem Tasawuf-Schirk zu tun.
Sehr gut, sehr gut. Genau, das
in,
ist das.
In jedem Moment, ja, wenn du mir hilfst, hast du mir geholfen oder im Endeffekt, du bist ja nur eine Vesile, ja.
Genau. Wenn man die Thematik des Schirks in Tasawuf nicht versteht und irgendwie dann Ausreden parat findet, ja, irgendwie habe ich einen Struggle, Schirk zu machen, dann hat man eigentlich kein Problem mit dem Tasawuf oder mit dem Schirk, sondern mit dem Iman. Ja? Das nennt man Zaufi-Iman. Einen schwachen Iman, der nicht dazu vielleicht noch nicht differenzieren kann, was Allah oder wer Allah ist und wer der Scheich ist. Wenn du das nicht differenzieren kannst, dann kannst du auch nicht differenzieren zwischen Arzt und Allah. Ja? Oder die helfende Mutter und Allah, der helfende Vater und Allah, weil du bittest ja den Vater auch mal um Hilfe. Oder die Polizei oder Feuerwehr, wenn irgendwo was brennt, bittest du ja auch um Hilfe. Ja? Und den Scheich um Hilfe zu bitten, genau das ist ja der Knackpunkt, warum die Leute dann in diesen, ja, in diesen Trigger kommen, Tasawuf könnte Schirk sein. Ja, das Schirk kann es nur dann sein, wenn du den Scheich mit Allah gleich tust oder Allah etwas beigesellst. Aber solange du deinen Scheich als Lehrer, Meister, Wegweiser, Führer, Betitel, als Arzt, Fachmann in einer Thematik im Islam betrachtest, dann gibt es kein Problem. Das Problem ist die Unwissenheit. Ja? Das Problem ist Zafi Iman. Irgendein Struggle im Iman eigentlich. Ja? Weil genau denselben Trigger hat er nicht zum Arzt, beim Arzt. Oder bei der Mama, oder wenn er Polizei ruft, oder wenn er Feuerwehrmann ruft, oder zu Krankenhaus fährt, egal wo. Oder wenn er seinen Prof um Hilfe bittet, oder seinen Freund um Hilfe bittet, da hat er diesen Trigger nicht. Wenn es dazu kommt, einen Freund Allahs, ein Schüler von einem Freund Allahs, Wali zu werden, schellen alle Alarmglocken. Warum? Weil der Shaitan nicht möchte, dass du ein Schüler von einem Freund Allahs wirst. Diese Freunde Allahs werden auch betitelt laut den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam als Warisatul Anbiya, die Erben der Propheten. Warisatul Anbiya. Das Wissen, was die Warisatul Anbiya, die Erben der Propheten, bekommen haben, sind seitens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Also mit einer Silsile, heute Abend, wenn wir die Zeit finden, werden wir die Silsile mal vorlesen, wie nah, wir haben ja auch einen Sheikh, wir sind ja auch an einen Sheikh gebunden, wie nah unser Sheikh zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überhaupt. Wie viele Meister zwischen ihm und dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gibt, werden wir heute Abend inshallah vorlesen. Okay, wenn wir diese Thematik einmal so, ja, zusammengefasst haben und eingehen, ist nochmal die nächste Frage daran anknüpfend, auch eigentlich selbsterklärend, warum braucht man einen Lehrer? Diese Frage hatten wir schon öfter in diesem Raum, aber damit das inshallah einmal zu der Thematik von heute, der Bay'ah, nochmal passt, möchte ich gerne nochmal das in der Einführung noch einmal betonen oder von euch einmal ergänzend hören. Warum braucht man einen Lehrer? Mustafa.
Was du schon angekündigt hast mit Silsile, also die Kette.
Ja.
Die Frage ist ja, wie kann es sein, dass der Islam bis heute immer noch so besteht wie vor 1400 Jahren? Also dass das Licht des Islams hier immer noch erhellt, strahlt. Das ist ja wegen der Silsile.
Ja.
Wir wissen ja, dass unser Meister, Sheikh Seyyid Sultan Hikmetullah al-Husseini, sein Meister hatte, Sayyida Hazrat Muhammad Rani al-Husseini.
Ja.
Und es ging immer weiter bis zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dass das Licht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weitergegeben wurde.
Mhm.
An Ebu Bekir Siddiq radiallahu anhu. Und dann immer so weiter bis zum Sheikh, dass man so eine Kette hat.
Mhm.
Also heißt das, dass das Licht immer und immer wieder weitergegeben wurde.
Mhm.
Eine ununterbrochene Kette. Und wir haben ja von Imam Ghazali rahmatullahi gelernt, jeder Scharfsinnige versteht jetzt, dass das Licht vom nächsthöheren Licht sein Licht nimmt.
Sehr gut. Nur ala Nur.
Nur und ala Nur.
Genau.
Das heißt, dass unser Sheikh von Sayyidah sein Licht bekommt und so weiter bis zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alayhi salam.
Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam von Jibreel alaihi salam durch Jibreel alaihi salam von Allah ta'ala sein Licht bekommen hat.
Ja.
Und entsprechend ist es wichtig, dass man einen Meister hat, dass man einen Lehrer hat, dass das Wissen so rein weitergegeben wird.
Okay.
Ja.
Emre?
Wenn man betrachtet, was die, ich sag mal, die Menschen, wovor sie Angst haben, indem sie halt Schirk begehen oder sagen halt, wenn man einen Meister hat oder jemanden als Lehrer hat, dass man Schirk begeht, ist das ein bisschen paradox, weil indem man sagt, ich lerne alleine und ich brauche keinen,
sehr gut,
ist es halt der Weg, also leichter, sage ich mal, dass man halt im Endeffekt Schirk begeht,
ja,
weil man in dem Moment, wo man sagt, ich bin alleine, macht man eigentlich Schirk, ja, ne?
Weil gut.
Allah ist der Einzige, der alleine stehend ist und keinen braucht. Und wir brauchen halt, wir sind halt Ajiz, ja, ne? Wir sind, was das angeht, bedürftig, jemanden an die Hand zu fassen, der mehr weiß als wir. Das sieht man ja auch bei kleinen Kindern. Sie laufen ja, natürlich ist das halt von der Natur aus, dass sie halt anfangen selber zu lernen, zu laufen, aber sie brauchen auch Unterstützung.
Richtig.
So im Endeffekt. Sonst, wer wechselt die Windeln? So zum Beispiel.
Richtig.
Das ist ein kleines Beispiel, aber hat halt eine große Auswirkung.
Sehr gut. Genau daran möchte ich anknüpfen, Emre, wo du sagst, dass man einen Lehrer braucht, wie du auch, Mustafa. Nämlich, Allah Jalla Jalalu hat selbst zwischen sich und der Mahlukat eine Person getan, Abi. Nämlich Adam a.s. Wenn ich Mahlukat gerade gesagt habe, meinte ich die Engel. Ja. Shaitan war auch vorhanden, also die Jinn waren auch schon da, die haben auch schon gelebt. Allah Jalla Jalal hat zwischen sich, ja, für diejenigen, die sagen, nee, einen Sheikh brauche ich nicht, ich habe direkt Allah. Ja. Allah Jalla Jalal war es ja selbst, der zwischen sich und die Mahlukat einen Menschen getan hat. Einen Propheten, richtig? Nun haben die Engel die Bay'ah, das Versprechen, eingegangen oder sich gebunden an Adam a.s., indem sie ein Versprechen eingegangen sind und ihr Versprechen sah anders aus. Sie haben vielleicht nicht, und es gibt verschiedene Arten von der Treue, von dem Treueeid, ne? Man gibt es, wie gerade Hamza gesagt hat, entweder hält man die Hand oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, werden wir heute vielleicht noch drauf eingehen, hat seine Hand in einen Wasserkrug getan und auf der anderen Seite die Frauen oder mit einem Seil, auf die Beweisführung gehen wir gleich ein. Und bei Adam a.s. und den Engeln war die Be'a, das Versprechen eingehen, die Niederwerfung. Die Niederwerfung war da, das Versprechen, das, die Akzeptanz von einem nächsthöheren Licht. Die Akzeptanz von einem nächsthöheren Licht bedeutet die Akzeptanz von einem nächsthöheren Wissen. Adam a.s. weiß mehr über Allah Jalla Jalalu als die Engel. Damit die Engel theoretisch unterrichtet werden, auch der Shaitan unterrichtet werden, muss man aber ihn zunächst einmal akzeptieren als das nächsthöhere Licht, das nächsthöhere Wissen, Stufe. Die Engel haben akzeptiert. Wer hat nicht akzeptiert? Ganz bekannt, der Shaitan. Er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich akzeptiere keine Lehrer. Ja? Zwischen dir und mir, oh Allah. Ich bin weit höher, weit besser als Adam. Ich bin aus Feuer, er ist aus Lehm, Wasser und Erde halt. Akzeptiere ich nicht. Diese Beweisführung ist eine Beweisführung der Gelehrten, die sagen, wenn man sagt, ich brauche keinen Lehrer, dann sagst du genau das Identische, wie Shaitan damals zu Allah Jalla Jalalu gesagt hat, nö, ich verbeuge mich nicht, ich akzeptiere keinen Lehrer. Denn in der heutigen Zeit, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Prophet, Khatamul Anbiya, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, nach mir kommen die Ulema, die Warisatul Anbiya, die Erben der Propheten. Und das sind die sogenannten Ulema, Awliya, Asfiya, liebe Brüder. Mit anderen Wörtern, Murshidi Kamil, der vollkommene Wegweiser, Führer im Weg des Tasawuf, im Weg des Islam. Nun ist es jetzt einmal ein Grundfundament an Wissen muss vorherrschen, damit man überhaupt die Thematik mit der Be'a gut versteht. Im ersten Ders, liebe Brüder, sind wir darauf eingegangen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Be'a gemacht hat. Wie Hamza heute Abend auch gesagt hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gefragt, wollt ihr denn euren Treueeid nicht wiederholen? Obwohl die Muslime oder überhaupt machen, ne, dann hatten wir beispielsweise über Hudaybiyah gesprochen, den Treueid unter dem Baum, Akabe, ja, den Treueid mit 70 Muslimen, zwei Frauen waren auch mit dabei. Und diese Beweisführung hatten wir letzte Woche gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Art von Treueid von den Muslimen hören wollte. Abgenommen hat, seine Hand ausgerichtet hat, beziehungsweise hingerichtet oder gesagt hat, hier, nimm diese Hand, halte diese Hand und gib mir ein Versprechen. Sag mir das nach, was ich sage. Um diese Thematik heute Abend ein bisschen näher zu bringen, werden wir auf gewisse Kategorien, wie beispielsweise die Be'a der Frauen, die Be'a der Männer, kurz darauf eingehen, die Be'a mittels eines Wakils, eines Vertreters, islamisch-rechtliche Beurteilung, ein Beweis aus Koran, es gibt mehrere Beweise, ich kann natürlich nicht das komplette Buch jetzt vorlesen. Dann gibt es Gelehrte, liebe Brüder, die auch, ja, sehr bekannte islamische Gelehrte, die auch das gemacht haben. Ja, und unzählige bekannte Gelehrte haben sich einer Tariqat angeschlossen, ja, unterwiesen, von einem Meister zu lernen. Und zuletzt werden wir heute Abend den Nutzen, das ist ja ganz wichtig, ja, was habe ich denn davon, wenn ich eine Be'a mache? Den Nutzen, es gibt 5 Nutzen, liebe Brüder, wenn man eine Be'a macht für den Muslim. Und ganz zuletzt möchte ich euch gerne vorlesen, wie die Silsile innerhalb dieser Tür ist. Ja, von wem, ja, dieses Wissen zu uns kommt, damit das einmal auch festgehalten wird in einem Unterricht. So möchte ich gerne rüber zum Buch und euch gerne daraus lesen. Diese Überlieferung zeigen, welche Überlieferung? Von Vers 1. Ne? Man kann sie auch nachträglich anhören auf Spotify, inshallah in der Zukunft auf YouTube. Diese Überlieferung zeigen, dass es Sunna ist, dass die Männer die Be'a per Handschlag vollziehen. Und wenn die Oberhäupter der Sufis betrachten, und wenn wir die Oberhäupter der Sufis betrachten, die Oberhäupter der Sufis sind die sogenannten Sheikhs, Kamil Insan, Insanu Kamil oder Mürshidi Kamil betitelt, sehen wir, dass sie den Vertrag mit ihren Schülern auf dieselbe Weise vollziehen, wie dieser in der leuchtenden Sunna vollzogen wurde. Für all diejenigen, die sagen, nö, sowas gibt es nicht, das ist Bid'ah, Ja? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es auf dieselbe Art gemacht. Beziehungsweise hat es so gemacht und die Scheichs machen es auf dieselbe Art. So ist es korrekter. Und als dann der Vollzug der Bay'a, des Versprechens, per Handschlag wegen der großen Anzahl von Vertragsschließenden sehr mühselig geworden war, gingen einige der Naqshbandi-Scheichs dazu über, nun gibt es, werden die Schüler immer mehr und immer mehr. Ja? Und dann ist es irgendwann nicht mehr realistisch, jeden einzelnen Menschen die Hand zu geben. Jetzt schauen wir mal, worüber die Naqshbandi-Scheichs gegangen sind. Den Bund mit dem Vertragsschließenden mit Hilfe einen langen Turban zu schließen, an dem sich alle festhielten. So wird es von einigen der Sadat der Naqshbandiye, Quddus Esrarulhum, überliefert. So beispielsweise Sheikh Ahmed al-Shahid, Rahimullah, zu dem so viele Leute kamen, dass man nicht von einem Ende der Menschenmenge bis zu anderen blicken konnte. Ja, was für eine Menschenmenge. So viele. Von dem Anfang bis Ende, du konntest nicht alle sehen. So viele, subhanallah. Ja. Und er kam an einem Ort vorbei, an dem die Leute nicht die Töbe mit ihm vollzogen und eine große Menschenmenge den Bund mit ihm schloss. Und er kam an keinem Ort vorbei, an dem die Leute nicht die Töbe mit ihm vollzogen und eine große Menschenmenge den Bund mit ihm schloss. In der ostindischen Stadt Kalkutta blieb er 2 Monate und dort vollzogen jeden Tag mindestens 1000 Leute die Bay'a mit ihm und der Vertragsschluss zog sich bis in die Mitte der Nacht hin. Und dass es die riesige Menschenmenge unmöglich machte, mit jedem Einzelnen die Bay'a per Handschlag zu vollziehen, band er 7 oder 8 Turbane zusammen, die die Leute dann ergriffen und die Töbe vollzogen und den Bund mit Allah Ta'ala schlossen. Und die Prozedur wiederholte sich jeden Tag 17 bis 18 Mal, liebe Brüder. Jetzt reden wir von einer Menschenmenge, nun gibt es Bilder, ja, die leider online missbraucht werden. Ja, von ganz vielen Leuten, liebe Brüder, die unwissend sind, ja, die unkundig sind von diesen Wahrheiten, von diesen großen islamischen Gelehrten im Islam. Ja, die dann sagen, siehst du? Was ist das denn für ein Ritual? Sowas habe ich noch nie in der Moschee gesehen. Ja. So eine Handlung wirst du auch in Moscheen nicht finden, weil die Moscheen sind nicht für diese Praktiken vorgesehen. Diese Art von Praktiken werden in Dergas, Tekkes gemacht, liebe Brüder. In der Schule, ja, des Tasawuf werden diese Art von Praktiken gemacht, dass man einen Bund eingeht mit einem Scheich. Und wenn es ganz viele Menschen gibt, kann man die Art, wie man die Bay'a macht, verändern. Wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mal die Hand gereicht hat, mal einfach was gesagt hat und die Leute bestätigt oder seine Hand in einen Krug Wasser reingetan hat, kann man dies auch vollziehen, liebe Brüder, indem man an einem Seil beispielsweise festhält, was der Lehrer hält und alle anderen Schüler auch dieses Seil festhalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass man den Treueeid Allah Jalla Jalaluhu macht. Und haltet fest an Allahs Seil. Ja. Gibt es eine Ayat, liebe Brüder? Und den Treueeid, den sie dir gemacht haben, haben sie eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Allah geleistet. Ja. Auch so eine Ayat gibt es, liebe Brüder. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig für uns Muslime, nicht sofort Sachen abzustempeln, wenn wir nicht darüber kundig sind, wenn wir nicht darüber Wissen haben. Dann lieber recherchieren, nachschlagen oder an die jeweiligen Adressen geben, wo vielleicht solche Praktiken durchführt werden und sagen, ey, Hupane, ihr seid doch so eine Sufi-Gemeinde, ein Naqshbandi-Tarikat. Gibt es sowas überhaupt im Islam? Komm, lass gemeinsam lesen, lass gemeinsam schauen oder lass gemeinsam zu einem Scheich gehen oder zu einem Gelehrten gehen oder anrufen. All diese Möglichkeiten gibt es. Meine lieben Brüder, somit möchte ich kurz rübergehen für eine eigentlich interessante Sache, nämlich dieser Schwur, der Eid der Frauen. Ja. Ob es überhaupt sowas gibt, weil der ein oder andere kann doch sagen, nö, die Männer okay, aber die Frauen nicht. Oder die Prozedur, wie man die Bay'a mit einer Frau macht, vielleicht missbraucht. Ja. Wir schauen mal, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Die Bay'a der Frauen wird nicht per Handschlag vollzogen. Der erste Satz in Bezug auf diese Thematik. Was war der erste Satz? Die Bay'a, nochmal? Nicht per Handschlag. Nicht per Handschlag, Abi. Somit sehen wir ganz schnell und eindeutig, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ja, und werden wir gleich auch Überlieferungen hören, nicht ein einziges Mal in seinem Leben einer fremden Frau, die für ihn nicht halal ist, seine Hand gereicht hat. Ja, und gesagt hat, hier, halte meine Hand und das macht die Bay'a. Wenn wir heute gewisse sogenannte Sheikh XY sehen und sie halten die Hände von Frauen, ja, und sagen, ja, das ist doch meine Tochter, in meinem Alter war meine Tochter und so, ist das nicht der Sunna entsprechend? Und für uns ist das ganz klar und eindeutig, nee, von dieser Sache kommt zu uns kein Licht, keine Erkenntnis. Ja? Da wurde diese Silsile, an die man gebunden ist, unterbrochen. Da gibt es kein reines, sauberes, gesundes Wissen, was von da zu dir kommen kann. Mümkündeil, geht nicht. Ja? Deswegen ist ganz wichtig, dass man schlau ist als Muslim. Ja? Es gibt Leute, ne, die sich angeschlossen haben an diese ganzen Leute, die die Frauen miauen lassen, ne? Im Türkischen. Liebe Brüder, die Mashallah und Inshallah Hojam beispielsweise. So ist das, liebe Brüder. Ja? Die haben ihr Verstand verkauft, liebe Brüder. Und das ist ganz offensichtlich. Und dann gibt es natürlich im Hintergrund auch noch Leute, die äußerlich ausschauen wie extrem gute und Mashallah Sunna gekleidete Menschen. Aber du siehst am Ende des Tages, Mann und Frau sitzen zusammen. Der sogenannte oberste Führer, Sheikh, hält die Hand der Frauen. Sie singen gemeinsam, sie tanzen gemeinsam, machen, weiß ich nicht, eine Art von Zikr, die es nicht gibt. Ja, ne, verstehe ich nicht. Ja, und dann behaupten sie, dass sie eine große Tariqat, ein großer Tasawuf-Weg sind. Aber ohne Schariat, liebe Brüder, gibt es keine Tariqat. Ohne Schariat gibt es kein Tasawuf. Das muss jedem Menschen, jedem Muslim klar sein. Wenn es so ein Struggle gibt, irgendwo, sei es, weiß ich nicht, bei Freunden, Verwandten, Nachbarn oder online, du siehst, kann man sofort sagen, okay, das brauche ich mir gar nicht ansehen. Gibt's nicht. So, von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wird hierzu folgender Ausspruch überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzog die Bay'a mit den Frauen mündlich. Und zwar auf Basis des Wortlauts folgender Koranverses. Auf dass sie, also die Frauen, Allah nichts beigesellen. Anschließend sagte Aisha radiallahu anha, unsere Mutter, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berührte keine Hände von Frauen, außer die von jenen Frauen, die ihm erlaubt waren. Punkt, Abi. Da braucht man nicht viel zu diskutieren. Eine weitere Überlieferung in diesem Werk ist die Überlieferung, die heute Hamza Abi darauf aufmerksam gemacht hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat seine Hand in einen Krug Wasser reingetan und darauf folgen die Frauen. Liebe Geschwister, es gab wieder keine Berührung. Aber eine verschiedene Art der Bay'a fand statt. Ohne Berührung bei Frauen. Das einmal für die Brüder, die sich vielleicht denken, ey, in Tariqat oder Tasawuf wird das so gemacht. Die geben auch Frauen die Hände. Sowas gibt es nicht. Aber. Die nächste Sache ist eine interessante Thematik, nämlich das Vollziehen der Bay'a mittels eines Wekils. Was ist ein Wekil? Was ist ein Wekil? Da gehen wir mal mit den Brüdern drauf ein. Wofür ist ein Wekil da? Was ist ein Wekil? Für was steht ein Wekil? Und ob man mit einem Wekil diese Bay'a vollziehen darf oder nicht, darauf werden wir jetzt gleich eingehen. Aber was ist denn erstmal ein Wekil, liebe Brüder? Kerem Abi. Bismillahirrahmanirrahim.
Also ein Sheikh hat ja mehrere, also höchstwahrscheinlich mehrere Standorte, wo er quasi seine Hizmet macht.
Ja.
Und er kann ja physisch nicht überall sein. Und wenn zum Beispiel jetzt in unserem Fall hier in Dortmund wir uns an unseren Sheikh binden möchten, haben wir in jedem Standort, sage ich mal, sogenannte Wekils. Und diese Wikils haben dann gewisse Aufgaben, mit der Erlaubnis natürlich immer mit der Absprache mit dem Scheich, immer vom Scheich abgesegnet, gewisse Praktiken durchzuführen. Zum Beispiel die Bay'a kann man dann mit dem Wikil durchführen, aber der Wikil ist nur die Wesila dazu, weil man bindet sich nicht an den Wikil, man bindet sich immer noch an den Scheich. Das ist ganz wichtig dabei. Und der Wikil hat noch andere, kann noch andere Aufgaben tätigen im Zikir-Bereich, aber das ist jetzt, wird den Rahmen sprengen. Aber
ja,
der ist quasi so, sage ich mal, Stellvertreter für den gewissen Ort, wo der Scheich nicht sein kann.
Okay, einmal schön oberflächlich so gut erzählt. Andere Ergänzungen vielleicht? Andere Ergänzungen gibt es nicht. Wir haben die Wikils hier alle auseinandergenommen, getötet, ja. Eine. Möchte keiner was sagen? Mohammed Reicht Albi, möchtest du was dazu sagen? Mein Joker, wenn keiner was sagen möchte.
Aber vielleicht mache ich erstmal oder bilde ich erstmal ein Beispiel ab, um das so ein bisschen greifbarer zu machen.
Ja.
Wenn ich morgen bei ThyssenKrupp anfangen möchte und der Geschäftsführer Herr X ist, unterzeichne ich den Vertrag nicht bei dem Geschäftsführer. Das heißt, ich gehe auf die Personalabteilung zu oder habe einen Abteilungsleiter, da gehe ich diesen Vertrag ein. Das ist das Gleiche. Also stellvertretend für jemanden, aber als Person, der vielleicht bestgeeigneteste oder jemand, der ausgesucht wurde in dem Moment, der diese Hiesen mitmachen soll. Punkt. Genau, der hat auch seine Grenzen und seine Aufgabe ist es, auch an dieser Tür ganz klar Hizmet zu machen, in dem Rahmen, den der Scheich vorgibt, wie Kerem Abi das gerade gesagt hat. Sehr und gut. Das ist, wenn wir einen Stellvertreter Allah Talas haben hier auf Erden, an den wir uns binden, er macht genau das Gleiche und sagt, okay, auch ich habe diese Möglichkeit, also er geht der Sache nach, ahmt das oder wiederholt das Ganze auch an anderer Stelle, um halt noch viel mehr Leute zu erreichen, weil die Hizmet an dieser Tür ist ja viele Menschen zu erreichen, um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu bieten, zu Allah Ta'ala zu finden.
Sehr gut. Mhm. Mustafa?
Ganz kurz nochmal, also die Abwesenheit von, wenn der Scheich nicht da ist, ist der Wekel der Stellvertreter und wichtig ist auch hier dabei, man sollte dem Wekel in Anführungsstrichen gehorchen, in welchem Sinne gehorchen, im Sinne von, wenn es der Schariat entspricht, weil der Wekel ist ja auch kein, also jetzt in dieser Zeit, damals war es nicht so, oder was weiß ich jetzt genau gar nicht, dass der Wekel jetzt kein Scheich ist, dass er sein Nefs, also er macht selber noch Nefs Terbiye und er kann auch mal was Falsches sagen.
Ja.
Dass man da auch, wie gesagt, ein bisschen...
Wenn man sagt, Mustafa Abi, stellvertretend oder das Wort stellvertretend fällt immer, kann man ganz schnell in den Gedanken gehen, dass der Wekil ja, dieselben Eigenschaften hat ja, wie der Scheich. Nun muss ganz klar sein, dass der Scheich hier an einer Tür des Tasawuf als Insanul Kamil betitelt wird, als ein vollkommener Mensch betitelt wird. Ein Mensch, der sein Nefs Terbiye gemacht hat, erzogen bekommen hat, erzogen hat, liebe Brüder. Vielleicht assoziiert man mit Stellvertretend direkt so etwas. Ja? Wenn man sagt, ja, wenn das der Scheich ist, muss sein Wikil auch so sein wie er. Das ist nicht so. Vielleicht war es damals in der Geschichte so, dass die sogenannten Wikils erst dann zu Wikils wurden, zu Stellvertreter von einem Scheich wurden, wenn sie gewisse Eigenschaften vielleicht hatten. Heutzutage ist es mittlerweile gar nicht mehr so. Das ist einfach nur, damit die Praktik durchgeführt werden kann in einer Gemeinde. Deswegen wird einfach ein random Mensch okay, in einer Gemeinde gewählt. Er hat nicht gewisse Vorzüge wie beispielsweise oder beziehungsweise bessere Vorzüge wie andere innerhalb dieser Gemeinde. Ein Wakil zu sein bedeutet nicht, dass er höher ist als die anderen Sufis. Bedeutet aber auch zeitgleich nicht, dass er niedriger als die anderen Sufis sind. Also er ist auch ein Schüler an der Tür, wie alle anderen auch. Nur ja, seine Aufgabe ist es, diese sogenannte Be'a vollziehen zu dürfen. Zu machen. So wie ein anderer vielleicht seine Aufgabe ist, ja, vielleicht hier Gäste zu empfangen. Oder, weiß ich nicht, die Toilette zu putzen oder Tee zu verteilen. Das ist auch eine Hizmet. Der Wakil hat auch eine Hizmet. Und niemand wird wahrscheinlich angeben, während er Tee verteilt oder Toiletten putzt. Ja? Oder wird sagen, nö, ich habe jetzt so eine Stellung, jetzt, meine Hizmet ist so eine Natürlich gibt es die Gefahr bei Wakils, dass sie schnell, ja, dadurch, dass sie vielleicht in der Geschichte sehen, boah, diese Wakils waren so, ja, oder innerhalb einer anderen Tarikat, ja, sind die Wakil so, dass man schnell in einen Sumpf des Egos fällt und denkt so, ja, wenn man mich schon Wakil, Stellvertreter nennt, dann muss ich mich auch so zeigen und geben wie ein Scheich. Aber das würde den Rahmen sprengen, ja, seine Grenzen überschreiten und diese Person würde seine Grenzen überschreiten, ganz klar. Somit muss der Wakil verstehen, dass er kein Scheich ist, kein Awliya ist, kein Insan al-Kamil ist. Bedürftig ist, wie alle anderen an dieser Tür, Hizmet zu machen. Zeitgleich, die Leute, die ihn sehen, diesen Wakil, dürfen ihn auch nicht als den Scheich sehen. Den Scheich an dieser Tür in Dortmund betrachten. Weil das wäre Unrecht, liebe Brüder. Das wäre nicht rechtens, einen Wakil oder einen, der Hizmet macht, einen Pass zu geben, ne? Ja, einen Pass zu geben und zu sagen, ja, wenn du schon ein Wakil bist, dann musst du auch wie ein Evliya handeln. Ja, das ist Unrecht. Ja, das ist ungerecht, liebe Brüder. Weil niemand sagt auch, ja, wenn du hier Tee machst, dann musst du das wie einer machen, der seit 40 Jahren Tee kocht, machen. Ja. Sagt auch keiner. Richtig? Und alle anderen Hizmet-Bereiche sind genauso, liebe Brüder. Also im Bereich auf Wakil muss man natürlich es gesund verstehen, weil der Wakil, innerhalb, ja, seitdem ich hier an der Tür bin, habe ich so viele Wakil-Stories gehört, liebe Brüder. Leider gibt es unzählige Fälle der Wakils, die diese missbrauchen, diese Stellung, ja, oder diese Hizmet. Aber auch nicht nur, dass es solche Menschen gibt, es gibt natürlich auch Leute, die das gut machen, wie ein ganz großer, der bekannt ist, Mehmet Ildirar, Yarbay Efendi, ne? Allahu Teala Rahmet eylesin. Der große Wekil in Kastrop-Rauxel-Tekke. Ja, der war der große Wekil von Raus-Kastrevi, Sheikh Sayyid Abdul Hakim al-Husseini, Qudus Sirru. Darauf folgend der Wekil von Muhammad Rashid, Qudus Sirru. Darauf folgend der Wekil von Sheikh Sayyid Abdul Baki al-Husseini, Qudus Sirru. Also wir sehen auch, in der Geschichte gibt es auch Persönlichkeiten wie er, die diese Stellung nie missbraucht haben. Aber doch gibt es leider die Menschen auch, die diese Stellung oder diese Hizmet missbrauchen, liebe Brüder. Deswegen wollte ich das einmal thematisieren und einmal darauf eingehen, dass man als Wakil selbst nicht den Rahmen sprengen sollte, aber auch als jemand, der einen Wakil kennt oder in einer Gemeinde aktiv ist, wo es einen Wakil gibt, selbst als Beobachter von einem Wakil oder als Freund von einem Wakil, ja, auch den Rahmen nicht sprengen sollte und ihm vielleicht nicht gewisse Zustände zuschreibt, ja, oder aber auch ihn mit anderen Namen betitelt. Ja. Genau, das ist einmal das. Dazu, jetzt kommen wir zu der Thematik, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Erlaubnis erteilt hat, dass es mittels eines Wakils die Bay'a vollzogen werden darf. Darauf gehen wir kurz ein und dann gehen wir inshallah zu der nächsten Thematik. Wer mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Bay'a vollziehen wollte, konnte dies entweder mit ihm selbst oder mit einem seiner Gefährten radiyallahu anhum vollziehen, die er hierzu bevollmächtigt hatte. Und genauso verhält es sich auch mit jenen Scheichs, die seine Erben, die sein Erbe angetreten haben. Sie vollziehen die Bay'a entweder selbst mit ihren Schülern oder mit Hilfe jener Personen, die sie hierzu bevollmächtigt haben, ja, der sogenannte Wakil. Hierzu wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Frau, jetzt hören wir, nicht nur ein Mann darf ein Wakil sein, auch eine Frau, hören wir mal hin, eine Frau damit beauftragte, sich auf den Hügel des Safa zu stellen und dort die Bay'a mit den Frauen zu vollziehen. Und bei dieser Frau handelte sich es um Umayma radiyallahu anha, die Schwester Khatijah radiyallahu anha und die Tante Fatimas radiyallahu anha war. Sehen wir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ganz einfach, weil er der Lehrer dieser Tür ist, ja, sagt er, weißt du was, du darfst das vollziehen. Und das war's schon. Ja, mehr gibt's da nicht, liebe Brüder. Und Ismail bin Abdurrahman bin Atiyah überliefert von seiner Großmutter Umm Atiyah radiyallahu anhuma, dass sie sagte, nachdem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen war, versammelte er die Frauen der Ansar in einem Haus und schickte Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu zu ihnen. Jetzt der Mann als Wakil. Ja? Der Mann als Wakil, hier in dem Fall Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, der die Bay'a vollzieht mit Frauen. Ja, dass er bei die Bay'a vollziehen darf bei den Männern, ist eigentlich klar. Ja, auch bei den Frauen darf ein Mann die Bay'a vollziehen. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nie einer Frau die Hand gegeben. Somit seine Wakil auch nicht. Dürfen sie nicht, liebe Brüder. Wie hat der Gefährte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu dies gemacht? Als er an die Tür des Hauses kam, die Tür ist zwischen ihnen, ja, grüßte er mit Salam und sprach: Ich bin der Gesandte, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu euch geschickt hat. Vollzieht die Bay'a, auf dass ihr Allah nichts beigesellt, nicht stehlt und keine Unzucht begeht. Und sie sagten daraufhin: Ja, wir bezeugen. Hinter ihnen oder vor ihnen war die Tür. Sie waren in einem Haus, er war draußen. Sie waren nicht zusammen in den Räumlichkeiten, sie haben sich nicht gesehen. Ja? Man muss auf jeden Fall eine Perde, ein Vorhang, eine Tür, getrennte Räumlichkeiten, muss vorhanden sein, liebe Brüder. Ganz klar. Nicht nur, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht seine Hand gegeben hat, sie waren auch nicht vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Liebe Brüder, ein Vorhang war da, getrennte Türen waren da. Oder er hat die Hand in einen Krug Wasser getan und dieses Krug Wasser wurde dann darauf folgend den Frauen gebracht. Liebe Brüder, das einmal nochmal dazu, dass dies auch vollzogen werden darf mit einem Wakil. So, jetzt kommen wir zum vierten Punkt von heute Abend. Es geht auch nicht lang, also vierter Punkt geht nicht so lang, aber sehr intensiv. Nämlich, es geht hier darum, für die Brüder, die sagen, gibt es überhaupt islamrechtlich die Beweisführung, dass man überhaupt sowas machen darf? Dass es Leute machen dürfen, abgesehen von den Propheten oder die Sahabe. Jetzt schauen wir mal. Islamrechtliche Beurteilung der Bay'a und die Beweise dafür. Die Bay'a mit dem Mürschid zu vollziehen, Mürschid war was? Genau, ein Führer, der vollkommene Wegweiser, ist eine Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Zunächst einmal ist es eine Sunna. Ja, Sunnan sind dafür da, dass man dies auch in sein Leben integriert. Diese Sunna wurde von jenen Gelehrten, welchen Gelehrten, liebe Brüder, habe ich extra notiert, der Sheikh al-Islam Ebu Sud Effendi, rahimullah. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte des Islams auskennt, der Name wird ihm etwas sagen. Nämlich Sheikh al-Islam Ebu Sud Effendi, rahimullah. Er antwortet oder beantwortet diese Frage. Ist es gestattet? Und gibt eine Fatwa für diese Frage. Und er spricht aus, nämlich folgendes. Ist es gern gesehen, Mustahab, die Bay'a an der Hand eines Scheichs zu vollziehen oder ist dies eine unerlaubte Neuerung, Bid'a, und sind dann jene, die dies tun, unerlaubte Neuerer, Ahli Bid'a, ne? Folgendermaßen, wenn der Scheich fromm ist und der Scharia folgt, dann ist dies erwünscht, Mustahab. Dann ist dies gern gesehen, liebe Brüder. Also der Scheich muss Kamil sein. Der Scheich muss der Sunna folgen. Der Scheich, an dessen Hand man oder an dem man sich bindet, muss der Scharia folgen, liebe Brüder. Dann ist das Mustahab, dann ist das gern gesehen. Jetzt gehen wir im Text weiter. Die Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind fortgeführt. Und für die Rechtmäßigkeit dieses Tuns gibt es eine breite Grundlage, sowohl im edlen Koran als auch in der Reihe der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuvor im Teil 1 haben wir natürlich einige gelesen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies durchgeführt hat. Ein Koranvers haben wir auch im Teil 1 gelesen, aber auf diesen Koranvers gehen wir heute Abend noch einmal ein, damit das nochmal sitzt. Nämlich folgender Koranvers, Sura al-Fath, Vers 10, wo im Deutschen sinngemäß gesagt wird, wahrlich leisteten jene, die dir den Treueeid leisteten, in Wahrheit Allah den Treueeid. Ja, damit das einmal nochmal sitzt. Allah bekräftigt ihren Handschlag. Und wer ihn bricht, der bricht ihn nur zu seinem eigenen Nachteil. Und wer einhält, wozu er sich gegenüber Allah verpflichtet hat, dem wird er einen großartigen Lohn geben. Subhanallah. Der Universalgelehrte As-Sawi, Rahimullah, schrieb zu diesem Vers, auch wenn der Entsendungsgrund für diesen Koran speziell, guck mal, er macht jetzt Tafsir für diesen Koranvers, nicht random irgendein Abo YouTube, ja? Wie Selman aber das schön gesagt hat, das hat mich heuchelmann. Ja? Ja? Auch wenn der Entsendungsgrund für diesen Koranvers speziell die Bay'atu Ridwan war, beinhaltet er doch eine allgemeingültige Aussage. Und dies bedeutet, dass sich jene Bay'a, die in diesem Koranvers angesprochen wird, sowohl auf die Bay'a mit dem Herrscher bezieht, bei dem man bekundet, ihm gehorsam sein und den Bund ihm einhalten zu wollen, als auch auf die Bay'a mit dem gotteserkennenden Sheikh, yani Arif, Arif Billah, sogenannten Mürshid Kamil, bei dem man seine Liebe zu Allah und seinem Gesandten bekundet und verspricht, sich an die Regeln und Methoden der Tariqa des Sheikhs zu halten. Ja. Innerhalb dieses Koranvers sehen wir, dass dies allgemeingültig ist, dass die Sheikhs dies ausführen dürfen, liebe Brüder. Somit kommen wir nach dieser Überlieferung zu den Gelehrten. Zu den einigen Gelehrten, liebe Brüder, die die Bay'a vollzogen haben, damit das für die, die vielleicht noch einen Hauch von Westfässer haben, ja, ist das noch oder so, schauen wir mal. Wir sind alle keine Gelehrten, liebe Brüder. Aber die Gelehrten haben dies durchführt. Unzählige Gelehrten, liebe Brüder. Ich werde natürlich nicht alle vorlesen, aber auf einige werde ich eingehen. Und einige Namen werden euch bekannt sein. Oder nicht unbekannt sein. Gelehrte, die die Bay'a vollzogen haben. Viele Gelehrte vollzogen die Bay'a an der Hand eines Scheichs und folgten anschließend seinem Weg. So beispielsweise Ustad Abu Ali ad-Dakkak, Quddisi Sirruhu, der hierüber sagte, ich übernahm diesen Weg, also Tariqa, von An-Nasrabadi. Und An-Nasrabadi übernahm ihn von Ash-Shibli, Rahimullah. Und Ash-Shibli übernahm ihn von Junaid al-Baghdadi, Quddisi Sirruhu. Er zählt jetzt die Silsila auf, ja? Von wem er genommen hat, von wem er den Weg oder das, die Bay'a Versprechen übernommen hat. Und Junaid, Quddisi Sirruhu, übernahm ihn von Sarri al-Saqati. Und Sarri al-Saqati übernahm ihn von Maruf al-Kerki. Und Maruf al-Kerki übernahm ihn von Dawud al-Ta'i. Und Dawud al-Ta'i traf auf die Angehörigen der Tabi'in, der nachfolgenden Generation. Ja? Er traf auf diejenigen, die den Gesandten Allah, die Sahaba Ikram gesehen haben. Und er nahm sein Versprechen von ihnen, liebe Geschwister. Weiter. Und Sheikh Ibn Qudame, Rahimullah, sagte, ich und Hafiz Abdul Ghani bekamen den Umhang, Hirka. Wir hatten gelernt im ersten Ders, dass die Tariqa wörtlich gesehen, ne, verschiedene Begriffe oder Erläuterungen hat. Tariqa nehmen ist die Bay'a. Oder Taube machen, Intisab machen, ist die Bay'a. Oder Hirka nehmen ist die Bay'a. Und es gibt verschiedene. Oder Suluk nehmen ist die Bay'a. Es gibt verschiedene wörtliche Bedeutungen, aber alles ist dasselbe, ist die Bay'a. Ich und Hafiz Abdul Ghani bekamen den Umhang Hirka von der Hand des Sheikhs, von der Hand des Sheikh al-Islam Abdul Qadir Quddisi Sirruhu. Und es geht weiter. Imam al-Suyuti, einer der bekanntesten Gelehrten, ja, Rahimullah, schrieb, dem Sultan der Gelehrten, Izzuddin bin Abdus Salam, wurde die Hirka des Tasawuf von Shihabuddin al-Suhrawardi Quddisi Sirruhu angezogen. Imam Qutbuddin al-Qastalani, Rahimullah, sagt, mir wurde die Hirka von einer Gemeinschaft angezogen, die so groß ist, dass die Aufzählung ihrer Namen sich sehr in die Länge ziehen würde. Liebe Brüder, Genau, es ist, und es wird aufgezählt. Die ganze Liste geht so lang weiter. Yani wir sehen hier in der Geschichte des Islams, wie Imam Ghazali Qutisisiruhu auch dies vollzogen hat, wie Imam Rabbani Qutisisiruhu dies auch vollzogen hat, Mawlana Khalid Ibadadi Qutisisiruhu dies auch vollzogen hat. Liebe Brüder, sehen wir unzählige Namen im Islam, die all das auch gemacht haben, liebe Brüder. Und das sind alles Ahle Sunnah wal Jama'a Gelehrten. Ja? Nicht irgendwelche zwei, drei Gelehrte, die irgendwo, weiß ich nicht, sich selbst ernannte Gelehrten oder betiteln. Ja? Also so ist das nicht, Abel. Ja? Diese Namen, diese Persönlichkeiten, sind alle anerkannte Gelehrte im Islam, im Sunnitentum, liebe Brüder. Somit kommen wir zur letzten Thematik von heute Abend. Nämlich, da können wir es wieder interaktiv gestalten. Und zum Abschluss werden wir inshallah heute haben als Segen und die unsere Silsila einmal vorlesen. Ja, damit es auch festgehalten wird in einem Unterricht. Der Nutzen der Bay'a. Es gibt unzählige Nutzen der Bay'a, das Versprechen einzugehen mit einem Scheich, mit einem vollkommenen Scheich, wohlgemerkt. Aber auf 5 spezielle Segnungen der Bay'a werden wir heute Abend eingehen. Nämlich das erste, die Taube. Ihr wisst, vor allem in der Naqshbandi Tariqat, wenn man sich anschließen möchte, einen Scheich, muss man zunächst einmal die Taube machen. Die Taube bei Allah. Ja, der Eintritt vor allem ja, in dieser Tür von unserem Scheich fängt mit einer Taube an. Du musst erst Taube machen. Du musst deine Sünden bereuen, indem du sagst, Ya Rabbi ben Pishmanem und so weiter. Oh Allah, ich bereue. Du musst erst mit deiner Taube anfangen. Jetzt, die Taube im Beisammensein der Gottesfreunde findet wegen der Bittgebete und der Bitten um Vergebung, die diese für den Reumütigen sprechen, stärkere Akzeptanz. Folgender Koranvers gibt uns einen Hinweis hierauf. Die Bay'a mittels eines Scheichs, ja, die Taube mittels eines Scheichs, also den Scheich als Zeugen nehmen, ja, dass du Taube machst, führt zu einer besseren oder stärkeren Akzeptanz deiner Taube. Und hier gibt es eine Beweisführung aus dem Koran. Und wenn sie, nachdem sie sich selbst Unrecht angetan hatten, jemand, der gesündigt hat, hat sich selbst Unrecht angetan, zu dir gekommen wären, o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und dann Allah um Vergebung gebeten hätten und der Gesandte für sie um Vergebung gebeten hätte, dann hätten sie, Allah gewiss, die Reue annehmen und barmherzig vorgefunden. Allah, Allah. Wir sehen und wir wissen, ja, dass die Mufassir in Bezug auf diese Ayat auch sagen, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einigen Koranversen betitelt wird, benannt wird, sind auch zeitgleich seine Erben betitelt. Warisatul Anbiya, die Erben des Gesandten Allahs alaihi salatu wasallam. Somit sehen wir, dass diese Akzeptanz ja, stärker wird oder die Reue, ja, die Akzeptanz der Reue stärker ist im Beisammensein mit einem Freund Allahs. Er wird Zeuge dafür. Punkt 2. Am Tag der Auferstehung legen die Gottesfreunde, Euliya, Arifi Billah, Zeugnis zugunsten jener ab, die ihnen gefolgt sind. Allah. Allah, Allah. Was gibt es hier? Kann sich einer an gewisse Überlieferung erinnern? Oder von Hadithen, liebe Brüder, abgesehen von Gottesfreunden, ja, dass man Zeugnis ablegt für jemanden Akhirat, dass dieserjenige nicht brennen soll, nicht in Jahannam gehen soll. Kann sich der eine oder andere an gewisse Hadithe ja, erinnern, wo es solche Überlieferungen gibt? Dass der eine Freund sagt, oh Allah, tu ihn nicht in Jahannam. Gibt es solche, könnt ihr euch an sowas erinnern? Ibrahim?
So, ich weiß jetzt nicht aus dem Wortlaut genau, was du jetzt gefragt hast, aber mir fällt dazu ein Hadith ein, dass die Menschen in der Akhirat versammelt werden zu den Menschen, denen sie gefolgt sind.
Okay.
Und dann auch nach ihnen Rechenschaft abgelegt wird und sie auch nach ihnen geurteilt werden.
Okay, genau, genau. Fällt euch noch was ein, Mustafa?
Wir hatten ein Beispiel, Abi, das ist mir eingefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Hadith war, 1:1, oder es ging darum, dass der eine schon allein ein Schefat, also einen Fürspruch aussprechen kann, weil der andere ihm mal Wasser gegeben hat, damit der Wudu nehmen kann. Da gab es da so ein Beispiel, was wir hatten. Aber ja,
das ist richtig, hatten wir auch gelesen.
Genau, genau. Den Kontext habe ich jetzt
nicht. Es gibt ja unzählige Beweise, ne? Wo beispielsweise einer in Jahannam gebracht wird, ja, und der eine Freund sagt, oh Allah, wenn du ihn in Jahannam tust, dann tu mich auch in Jahannam. So eine Überlieferung gibt es, ja. Und Allah sagt, du bist großzügig, ich bin großzügiger als ihr beide, beide kommen in Jannat. Und es gibt unzählige solche Beweise, solche Hadithe, liebe Brüder. Und wir reden von einem Menschen, der nur ein Freund zu einem war, nicht Freund Allahs ist. Jetzt stell dir vor, in Akhirat gibt es die Person X oder den Sheikh X, der ein Arifi Billah war, ja? Der ein Allah-Dost war, der ein Freund Allahs war, der Zeugnis ablegen wird für dich. O Allah, tu ihn nicht in Jahannam. Ich bin Zeuge, dass er Taube gemacht hat. Dass er sich gebunden hat an diese Silsile, an diese Kette. Subhanallah. Yusuf.
Wir haben ja auf diesem Weg gelernt, dass wenn man sich jetzt an einen solchen Gottesfreund, an einen solchen vollkommenen Wegweiser bindet, dass man solche Vorzüge genießen kann, wenn man selber auch Töbe macht, Allah um Vergebung bittet und wirklich Reue in sich trägt. Und diese Leute dann am Tag des jüngsten Gerichts, an die wir uns gebunden haben, für uns Fürsprache einlegen. Dann habe ich mich mal gefragt, ob das bei den Sahabern auch so war, dass vielleicht der Prophet, alaihissalam, in ihrem Grab für Munkert und Nekert oder am Tag des Gerichts vor Allah ta'ala auch für sie explizit nochmal Fürsprache einlegen wird. Habe ich monatelang die Frage im Kopf gehabt und dann irgendwann aus Zufall bei mir zu Hause im Bücherregal, in dem Werk, ich meine Bukhari war das, Sahih Bukhari, aus Zufall gefunden gehabt, ein Hadith, den gibt es tatsächlich, der besagt, dass die Sahaba, die sich an Rasulullah a.s. gebunden haben, Töbe gemacht haben, dass sie im Grab nicht alleine gelassen werden bei der Befragung von Münkir und Nekir, sondern die großen Engel, Jibril a.s., Mikael a.s., zu ihnen in die Gräber reinkommen werden und für sie in ihrem Namen die Antworten zu Münkir und Nekir geben werden.
MashaAllah, MashaAllah, Allahu Akbar, ja. Allahu Akbar. Und was für ein Vorteil, subhanallah. Was für ein Vorteil, yani, bei Allah, yani, diese ganzen großen Gelehrten, die haben diese Vorteile gesehen. Ja? Die haben gesehen, subhanallah, dass diese Art, ja, der Erziehung schmeckt. Dass diese Art der Erziehung, ja, am Ende des Tages, selbst wenn sie anstrengend, ja, schweißtreibend, Tränen fordert, am Ende des Tages sich vor allem im Grab beweisen wird, dass es sich gelohnt hat, sich an eine Tür anzuschließen oder an einem Scheich anzuschließen, Tür ist Synonym für den Scheich, anzuschließen, liebe Brüder, der ein Freund Allahs war. Ganz klar. So, am Tag der Auferstehung legen die Gottesfreunde Zeugnis zugunsten jener ab, die ihnen gefolgt sind. Hierauf gibt folgender Koranvers einen Hinweis. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der gemäßigten Mitte gemacht, damit ihr Zeugnis über die Menschen ablegt und damit der Gesandte über euch ein Zeugnis sei. Der dritte Vorzug, liebe Brüder, ist, oder der Nutzen. Die Bay'a schließt die Bedeutung der segenreichen Vermehrung Bereket mit ein und diese führt dazu, dass die Taube vollziehenden den Weg der Schüler des Wissens einschlagen. Und auf diesem Weg werden der Hochmut und die Arroganz des Nefs gebrochen. Guck mal, die Be'a führt dazu, dass du gesegnet wirst in deinem Leben. Die Be'a führt dazu, dass dein Hochmut und deine arrogante Art gebrochen wird. Subhanallah. Dass man das assoziiert mit der Be'a und Nefsbrechen oder Arrogantheit brechen, ist sehr schön, denn wir haben hier gelernt von unserem lieben Hassan Abi, dass es für den Menschen, und jeder kann das bestätigen, am schwierigsten ist, zu akzeptieren, dass es über ihn noch einen Höheren gibt. Über ihn einen Wissenden gibt. Ja? Über ihn einen Nefs gibt, der zu ihm sagt, sitz. Der zu ihm sagt, ja, gib diesen Schraubenzieher. Ja, der zu ihm sagt, nee, das hast du falsch gemacht. So wie auf der Arbeit. Oh, wir flippen aus, wenn der Meister was sagt. Vorarbeiter, Abteilungsleiter, Teamleiter und so weiter. Da sehen wir schon, weltlich gesehen, unser Nefs will sich nie unterkriegen lassen. Ja? Vor allem wir Ausländer haben das ja heftig. Ne? Wir müssen uns erstmal direkt immer so Kopf an Kopf mit den Lehrern machen im Klassenzimmer. Du sagst mir nicht, du bist nicht mein Vater. Ja? Aber zu Hause sind wir genauso zum Vater. Aber der Papa hat uns gebrochen, unser Netz gebrochen, subhanallah. Ja? Indem er vielleicht andere Arten von Erziehung benutzt hat. Allerdings sehen wir das in unserem Leben, liebe Brüder, dass immer wieder unser Nefs sagen will, ne, genau dasselbe habe ich auch durchgemacht auf der Arbeit. Ja? Ich wollte diesen Uhrmachermeister nicht akzeptieren. Ja? Bis ich dann einmal gerüttelt wurde und gesagt habe, nee, wenn du nicht akzeptierst, fliegst du. Okay, dann musste ich akzeptieren. Ja? Aber dann wurde ich gesegnet mit der Akzeptanz. Ich habe einen Beruf gelernt. Und einen sehr guten Beruf gelernt, subhanallah. Und jeder für sich, ihr Brüder. Die Akzeptanz hat dazu geführt, dass Segen in dein Leben war. Aber die Akzeptanz erfordert, dass du deinen Nefs unter einen Nefs stellst. Dass du deine Arroganz unter deine Füße nimmst. Und sagst, okay, ich lasse mich jetzt führen. Auch wenn ich Lust habe, nach links zu gehen, wenn mein Meister, Lehrer zu mir sagt, du sollst nach rechts gehen, dann gehst du nach rechts. Ganz klar. 4. Durch die Bay'ah wird eine Verbindung zu Silsile der Tariqa. Silsile ist die Kette. Ja? Die Kette von dem jetzigen Sheikh bis zu Peygamber a.s. Durch die Bay'ah wird eine Verbindung zu Silsile der Tariqa hergestellt. Und hierin liegt viel Segen. Du bist plötzlich gebunden. Du bist plötzlich unter der Obhut einer Silsile, die bis zum Gesandten Allahs a.s. führt. Das ist heftig, Abi, ja? Du bist nicht nur Silsile, Nesed-mäßig, also familienangehörig, irgendwie gebunden zu deinem Urgroßvater, ja? Wo vielleicht gar kein Segen drin ist, weil er vielleicht Alkoholiker war, ja? Aber nach der Töbe, nach der Intisab, bist du gebunden in einer Tariqa und bist zeitgleich, ja? Direkt unter der Obhut dieser großen Meister in dieser Kette. Denn über die Seelen der Sheikhs, die über die Silsile mit der Seele des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam verbunden sind, werden die Seelen der Schüler erleuchtet. Nurun ala Nur, Licht über Licht. Nur wer sich unter einen nächsthöheren Licht stellt, kann auch erleuchtet werden von dem Licht. Alle anderen bleiben in der Dunkelheit. Hierbei kann man die Silsile der Tariqa mit der Silsile der Aussagen, also Hadithe des Gesandten Allahs alaihi wasallam vergleichen. Denn der Sheikh kann die Bay'ah mit seinen Schülern nur vollziehen, wenn er über die Silsile mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verbunden ist. So wie die Hadithe auch zu uns kommen. Punkt 5. Und letzter Nutzen von ganz vielen Nutzen, also Vorteilen einer Bay'ah ist folgender. Die Bay'ah stärkt den Wegbeschreiter, der die Rechtsleitung auf dem geraden Weg anstrebt und sich von seiner Gottesvergessenheit Gaflet befreien möchte. Es ist einer der größten Mittel, sich von der Gaflet zu trennen. Ja? Weil der Arzt hier in diesem Weg sagt zu dir, Junge, du musst diese Ders machen, du musst diese Ders machen, du musst diese Ders machen. Wenn du wirklich diese Ders, die der Sheikh, Arzt, Fachmann dir gibt, wirklich in dein Leben umsetzt, dann wirst du wirklich deinen Tag nicht in Gaflet verbringen. Alle, die immer noch als Schüler in Gaflet sind, liegt nur daran, dass man der Anweisung von seinem Sheikh nicht folgt. Wenn man der Anweisung seines Sheikhs folgen würde, dann wäre man nicht Ahli Gafil. Dann wäre man nicht in Gaflet. Also der Vorteil ist, dass man nicht in Gaflet ist, liebe Brüder. Und Gaflet ist so ein großer Mörder von der Zeit. Ja, von der Zeit, die benötigt wird, wirklich Allah Jalla Jalalu kennenzulernen. ganz viele Stunden gehen einfach so weg, verloren, weil wir ganz viele, weiß ich nicht, uns beschäftigen mit Masiva und alles außer Allah, liebe Brüder. So, kommen wir zum Abschluss. Als Segen für heute Abend werden wir inshallah einmal für die Schüler von unserem Sheikh, die vielleicht noch nicht das irgendwie gehört haben, aber auch für diejenigen, die sich mit der Thematik beschäftigen möchten, zu wen sind die Leute bei Hupane gebunden, ja, die Frage haben, werden wir heute Abend inshallah erfahren, indem ich die Silsila, die Namen der sogenannten großen Persönlichkeiten in dieser Kette einmal betitele, benenne. Wir wissen ganz genau oder ganz klar, für jeden muss es klar sein, dass das Wissen von dem Propheten a.s. kommt. Also ist der Erste in dieser Silsila Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Der Zweite Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Salman Farisi radiyallahu anhu. Qasim bin Muhammad Quddisi sirruhu, İmam Cafer Es-Sadık Quddisi sirruhu, Tayfur Beyazid-i Bestami Quddisi sirruhu, Şeyh Ebu'l-Hasan El-Harakani Quddisi sirruhu, Şeyh Abu Ali El-Farmedi Quddisi sirruhu, Şeyh Yusuf El-Hamedani Quddisi sirruhu, Şeyh Abdülhalik El-Gujdevani Quddisi sirruhu, Şeyh Arif-i Vergiri Quddisi sirruhu, Şeyh Mahmud Encirfağnevi Quddisi sirruhu, Şeyh Ali Ramiteni Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Baba Semasi Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Emir Külal Quddisi sirruhu, Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend Quddisi sirruhu, Şeyh Alaeddin Attar Quddisi sirruhu, Şeyh Yakub Cerhi Quddisi sirruhu, Şeyh Ubeydullah Ahrar Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Zahid Quddisi sirruhu, Şeyh Derviş Muhammed Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Emkenneki Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Baki Billah Quddisi sirruhu, İmam-ı Rabbani Şeyh Ahmet Faruk Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Masum Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Seyfuddin Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Nur Muhammed Quddisi sirruhu, Mirza Mazhar Cani Canan Quddisi sirruhu, Şeyh Abdullah El-Dehlevi Quddisi sirruhu, Şeyh Mevlana Halid El-Badadi Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Abdullah Hakkari Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Taha Hakkari Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Zıbbatullah Arvasi Quddisi sirruhu, Şeyh Abdurrahman Tağî Quddisi sirruhu, Şeyh Fetullah Ayverkani Quddisi sirruhu, Şeyh Muhammed Diyauddin Quddisi sirruhu, Şeyh Ahmed el-Haznevi Quddisi sirruhu, Şeyh Seyyid Abdul Hakim el-Bilvani Quddisi sirruhu, Şeyh Ali el-Arınci Quddisi sirruhu, Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Nurani Quddisi sirruhu, Şeyh Süleyman el-Kanusturi Quddisi sirruhu und unser Şeyh Sultan Şeyh Seyyid Hikmetullah Quddisi sirruhu. Das ist die 41. Person in dieser Silsile. 40 Menschen über ihn ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, liebe Brüder. Das ist die Silsile, an die dieser Beida Derga Hupane gebunden ist. An die Schüler. Die Schüler von diesem Derga sind an diese Silsile gebunden. Jetzt stell dir vor, du machst die Beida und mit dieser Beida bist du direkt in der Obhut von diesen großen Meistern. Alhamdulillah. Ja. Möge Allah ta'ala diesen Unterricht segnen. Gesegnet wurde er mit diesem Namen. Liebe Brüder, möge Allah uns profitieren lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Mas-Salawat.